Funktioniert es mit der Technik? Super. Ja, ich freue mich, heute Morgen bei euch zu sein. Schon lang wieder her, dass ich das letzte Mal da war. Vielleicht kennen mich einige gar nicht. Mein Name ist Matthias Herder. Ich komme aus Reutlingen, gar nicht weit weg. Wir sind Schwestergemeinde sozusagen zu euch. Vielleicht kurz zu uns. Wir treffen uns nicht mehr in der unteren Gerberstraße seit Juli zum Gottesdienst. Wir haben andere Räume bekommen, in denen wir uns treffen können, und zwar in der Seestraße vom CZ. Die haben uns ihre Räume, die sie unter der Woche benutzen, haben sie uns zum Gottesdienst übergeben, und wir können dort jetzt mehr Leute unterbringen. Da sind wir sehr, sehr dankbar. Wir waren so sehr knapp dran gewesen, und es war also teilweise sehr, sehr eng gewesen. Und gut, jetzt war es natürlich seit Juli die Sommerpause, da war es natürlich jetzt sehr luftig auch dort, aber wir freuen uns jetzt im Herbst, dass wir dort sein dürfen. Und es hat uns auch sehr bewegt, so diese Art und Weise, dass sie sagten, ja, ihr dürft die Räume einfach nutzen. Und als wir dann gesagt haben, ja, hier Miete und so weiter, sagen sie, ja, wenn wir vielleicht in eure Räume mit unseren Kleingruppen rein können teilweise, dann ist das doch eine wunderbare Sache. Also ich fand es einfach wunderschön, wie Christen aus unterschiedlichen Gemeinden miteinander das gleiche Ziel verfolgen können und sich dadurch keinerlei Abbruch tun. Ja, so viel zu uns als Gemeinde. Einige von euch wissen, dass wir in Pakistan auch mit engagiert sind. Bei mir sprießt der Bart, das heißt, dass demnächst ein Einsatz ansteht, und so ist es auch. Ende Oktober wollen Christel und ich mit dem Hans Martin zusammen, den kennen ja einige von euch, einen Einsatz machen. Wir sind sehr gespannt, wir freuen uns darauf, vor allen Dingen auch mit Hans Martin gemeinsam dorthin zu gehen. Ihr wisst, dass er seine liebe Frau verloren hat dieses Jahr und dass es natürlich sehr, sehr schwer für ihn ist. Und umso mehr freuen wir uns, dass wir diese 2 Wochen miteinander diesen Einsatz machen dürfen. Und sind sehr gespannt, und wenn ihr da mit an uns denkt, dann sind wir natürlich auch froh. Ihr unverständigen Galater, wer hat euch so durcheinander gebracht, oder Luther sagt sogar verzaubert? Ihr habt doch so klar erkannt, was der Tod von Jesus Christus für uns bedeutet, als euch Jesus Christus, der Gekreuzigte, ich euch vor Augen malte. Sagt mir, habt ihr den Heiligen Geist etwa durch das Befolgen des Gesetzes empfangen? Natürlich nicht. Der Heilige Geist kam auf euch herab, nachdem ihr die Botschaft von Christus gehört und ihr geglaubt habt. Versteht ihr das denn wirklich nicht? Ihr habt begonnen, ein Leben mit dem Heiligen Geist zu führen. Warum wollt ihr jetzt auf einmal versuchen, es aus eigener Kraft zu vollenden? Paulus ist entsetzt, Paulus ist aufgerufen, er schreibt an die Galater, das ist ein ganzes Gebiet in Kleinasien, in der heutigen Türkei. Warum ist er so entsetzt, warum ist er so aufgebracht? Ihm geht es um ein Leben im Glauben. Und ein Leben im Glauben hat absolut nichts mit Religion zu tun. Das ist der völlige Gegensatz, obwohl die meisten Leute wahrscheinlich genau das sagen würden, das ist doch Religion. Nein, warum? Bei Religion geht es um Befolgen von Gesetzen, von Geboten, schauen, dass man sich irgendwie gut anstellt und einer Gottheit irgendwie gefällt. Aber ein Leben im Glauben ist etwas völlig anderes. Es ist ein vom Heiligen Geist geleitet werden. Und ich habe so gemerkt vorher, wo ihr berichtet habt, das ist genau das, was ihr jetzt erlebt habt, ja? Das hat mit Religion rein gar nichts zu tun. Das ist was völlig anderes, ja? Vom Heiligen Geist geleitet, geführt zu werden. Nicht aus der eigenen Kraft heraus, sondern aus Gottes Kraft heraus. Leider denken die meisten Menschen, dass das Religion wäre. Aber bei dem Leben aus dem Geist, Leben im Glauben, das ist etwas anderes. Und doch, wenn wir ehrlich sind, müssen wir zugeben, dass jeder von uns dazu neigt, dieses Evangelium der Gnade hinter sich zu lassen, zugunsten eines Lebens, das wieder diesem System der Werke unterworfen ist. Und aus diesem Grund beschäftigt sich Paulus damit, als er an diese Gemeinden in Galatien schreibt. Er weiß, dass es schwierig ist, sich ganz der Versorgung, der Führung des Heiligen Geistes hinzugeben, anstatt der eigenen Weisheit, der eigenen Anstrengung zu vertrauen. Und ich denke, jeder von uns, der ehrlich ist, muss zugeben, diese starke Neigung, die steckt in uns drin. Dass wir dem Geist wieder die Kontrolle abnehmen und unser Leben versuchen, selber zu gestalten, selber zu meistern. Die Bibel spricht hier von Dämpfen des Geistes oder gar von Betrüben des Geistes. Wir wissen zwar, dass es zum Scheitern verurteilt ist, und doch neigen wir als Christen dazu, immer wieder aus eigener Kraft, die Bibel sagt, aus dem Fleisch heraus zu leben. Und leider bleibt dann sehr, sehr vieles auf der Strecke, was Gott eigentlich gedacht hat, was er durch uns möchte, machen möchte. Im Geist zu wandeln heißt, dass wir eine lebendige Beziehung zum Geist, zu Jesus Christus, pflegen müssen. Wenn wir nicht in dieser lebendigen Beziehung leben, wenn wir diese Beziehung, wenn die uns nicht wichtig ist, dann wird es einfach nicht geschehen. Dann werden wir aus eigener Kraft leben. Und hier kommen wir jetzt auch an eine sehr spannende Frage. Ja, wie sieht es denn aus, dieses Leben im Glauben? Wer ist denn da der Handelnde? Gott oder wir? Ist es Gottes Verantwortung oder ist es meine Verantwortung? Und genau damit beschäftigt sich Paulus auch gerade im Brief an die Galater. Und er fordert sie heraus, indem er fragt, wer hat euch so bezaubert? Im Geist habt ihr angefangen und jetzt wollt ihr es im Fleisch vollenden. Eine ganz reale Gefahr. Wie lässt sich aber dieses unser aktives Handeln mit diesem Evangelium der Gnade, wodurch Gott alles getan hat, zusammenbringen? Wie passt es zusammen? Auf der einen Seite lehren wir Evangelium der Gnade, Gott hat alles getan. Und auf der anderen Seite sage ich jetzt, wir sind gefordert. Ich möchte es an einem Beispiel deutlich machen. Stellt euch vor, ihr backt einen Laib Brot. Und irgendjemand fragt, welcher Bestandteil ist denn wichtiger? Die Hefe oder das Mehl? Jetzt die Hausfrauen unter euch. Was ist wichtiger? Die Hefe, wirklich? Ich würde mein warmes, schönes Brot anschauen und sagen, beides ist gleich wichtig, ja? Weil wenn ich die Hefe nicht habe, kann ich kein Brot machen, ohne Mehl gelingt es auch nicht. Und genau so ist es mit einem geistlichen Leben. So wie in dieser Illustration. Wenn wir nicht auf das reagieren, was Gott bereits vorbereitet hat, dann wird daraus nichts. Gott muss aber die Sachen vorbereiten. Gott muss sozusagen den Anfang machen. Sonst wird auch nichts daraus. Wenn wir aus eigener Kraft versuchen, das wird nichts. Genauso wie Hefe und Mehl zusammen an Brot ergeben, so ist sowohl Gottes Handeln als auch unser Tun wichtig. Paulus beschreibt es einmal oder schreibt einmal an die Philipper in einem ganz interessanten Vers. Er sagt hier, also meine Lieben, und dann kommt er auf eine Sache, er sagt, schafft, dass ihr selig werden mit Furcht und Zittern. Ja? Also legt alles dran, mit Furcht und Zittern. Und dann kommt der Nachsatz, denn Gott ist, der in euch beides wirkt, das Wollen und das Vollbringen. Das ist doch ein Widerspruch, oder? Auf der einen Seite sollen wir schaffen, ja, dann sind wir es doch, oder? Und auf der anderen Seite heißt es, Gott wirkt. Und das ist ein Paradox. Und dieses Paradox, da gibt es keine einfache Lösung. Das müssen wir stehen lassen. Ja, es ist Gott, der in uns wirkt. Ja, hundertprozentig. Und ja, es gibt für uns einiges zu tun. Hundertprozentig. Ja, der Geist gibt uns die Kraft, um die Arbeit zu tun. Und ja, wir müssen die Arbeit tun. Das habt ihr jetzt bei Alba und Feier wahrscheinlich gut erleben dürfen. Wenn ihr da irgendwo in einer Stube gesessen wärt, die 2 Wochen, ne, da wäre nichts passiert, oder? Und wenn der Geist noch so Feuer gegeben hätte. Und das ist dieses Geheimnis, dem wir heute etwas nachspüren wollen. In der Bibel, oder ja, da steht eigentlich dieser Begriff so nicht drin, aber in der Theologie spricht man bei diesem Prozess von Heiligung. Und ich möchte heute einfach mal die provozierende Frage stellen, wie funktioniert denn Heiligung? Sind heute immer bemüht, wie funktioniert dies oder jenes, dann gibt es Gebrauchsanleitungen. Ne? Ganz so einfach ist es hier natürlich nicht, aber wir wollen uns einfach mal die Frage stellen, wie funktioniert Heiligung? Da das keine ganz so einfach zu beantwortende Frage ist, denke ich, stelle ich jetzt einfach mal mit euch gemeinsam erstmal eine andere Frage. Und zwar, wie funktioniert Wellenreiten? Wenden wir uns einfach mal einer einfacheren Sache zu, wenn wir das andere nicht so schnell erklären können. Wellenreiten, ich selber kann es leider nicht, zumindest nicht so schön wie der hier. Aber ich habe mich damit befasst und es sieht so aus, man nimmt sich so ein Board, man fängt an zu paddeln und man schaut, dass man irgendwo eine Welle findet. Und dann, wenn man eine Welle gefunden hat, geht man in die Welle rein und entscheidend ist irgendwann zuzulassen, dass die Welle einen tragen darf, mitzugehen, akzeptieren die Kraft der Welle, sich mitreißen lassen. Ja? Der Wellenreiter selber, er erschafft die Welle nicht. Die Kraft liegt nicht in ihm, die liegt völlig außerhalb. Sobald die Welle ihn ja, im Griff hat sozusagen und er sich auf die Welle einlässt, ja, dann besteht seine Aufgabe darin, mit der Welle zusammenzuarbeiten. Die Welle bestimmt, aber der Wellenreiter nützt die Welle aus, erarbeitet mit ihr zusammen. Und wenn das richtig funktioniert, so wie bei den Profis, dann sieht es auch wunderbar aus. Und es ist eine gewaltige, gigantische Geschichte. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr mal den Film gesehen habt von dieser, ich glaube Bethany heißt sie, die diesen Arm abgebissen bekommen hat vom Hai. Das ist schon beeindruckend, diese Wellenreiterei. Heiligung funktioniert übrigens genau gleich. Deshalb habe ich dieses Beispiel hier reingebracht. Was ich meine ist folgendes. Die Kraft kommt nicht aus uns heraus. Die Kraft kommt von Gott. Aus der Gegenwart des lebendigen Jesus Christus. Durch seinen Heiligen Geist, der in uns lebt. Das ist die Welle. Er ist die Welle. Und wenn wir denken, wenn wir jetzt nur schnell genug paddeln, dann könnten wir dieses gesamte Ereignis herbeiführen. Dann täuschen wir uns. Dann werden wir frustriert sein. Dann werden wir irgendwann erschöpft sein. Wir können von uns aus nicht Wellen reiten. Wenn wir das versuchen, das ist Religion. Das wird zu nichts führen. Aber Gott bietet uns etwas ganz anderes ein. Er sagt, lass mich für dich die Welle sein. Das will ich für dich sein. Komm und sei du der Wellenreiter. Ja? Und dann lass uns gemeinsam zusammenarbeiten. Und dann wird etwas Wunderbares daraus werden. Und das ist genau das, worum es bei Heiligung geht. Schauen wir uns nochmal den Vers von Philipper 2 an, etwas ausführlicher, in einer anderen, moderneren Übersetzung. Dann sehen wir das, was Gott meint. Meine geliebten Schwestern und Brüder, ich weiß, dass ihr mir nicht nur gehorcht, wenn ich bei euch bin, sondern auch jetzt während meiner Abwesenheit. Darum möchte ich euch noch einmal von Herzen ermahnen, mit allem Ernst und aller Entschiedenheit auf dem Weg der Erlösung durch Jesus Christus zu bleiben. Denn das will Gott für euch. Er hat euch den Willen geschenkt, Jesus nachzufolgen und er ist auch in der Lage, euch die Kraft zu geben, dass ihr treu an ihm festhaltet. Das ist dieses Zusammenspiel, dieses Zusammenwirken. Es ist Gottes Wirken in uns, das uns in die Lage versetzt, ihm nachzufolgen. Und liebe Geschwister, lasst uns das jetzt ganz fest im Hinterkopf behalten, wenn wir ganz praktisch fragen, wie funktioniert Heiligung? Es ist ein schmaler Grat und wir wollen weder da runterfallen noch da runterfallen. Ja? Das eine wäre, wenn wir meinen, wir könnten es selber schaffen, Heiligung. Und solche Geschwister gibt es, ja. Es gibt Methoden und weiß ich was alles, was man anwenden könnte für Heiligung. Das ist ein Trugschluss. So funktioniert es nicht. Ja? Und ich hatte gerade vor nicht allzu langer Zeit mit jemand ein Disput, wo es darum geht, ja, man kann also fast sündlos werden, ja. Wo ich sagte, wenn man einfach nur gewisse Methoden anwendet, auf den Geist zu hören und, ja, und immer das Richtige zu tun, das wird nicht funktionieren. Das ist die eine Seite, ja. Und die andere Seite, das ist natürlich genauso, dass man sich hinsetzt und sagt, naja, Gott wird schon alles tun und mal schauen. Das funktioniert auch nicht. Lasst uns im Hinterkopf behalten, es ist Gottes Wirken, das uns in die Lage versetzt, ihm nachzufolgen. Und Nachfolge ist ein Prozess. Da sind wir beteiligt. Ohne unsere Mitwirkung wird nichts gehen. Aber Gott ist der Anfänger und der Vollender. Er hat die Sache in Gang gesetzt. Er ist die Welle. Und er hat auch den Plan. Und deswegen ist es so wichtig, dieser Einklang. Ja? Das ist mir ganz arg wichtig, dass er das versteht. Stellen wir uns jetzt die Frage, wie funktioniert Heiligung? Ganz praktisch. Es kann zum Beispiel mit einem Gebet anfangen, dass wir einfach beten, Jesus, schenk mir deine Heiligkeit. Und genau darum geht es eigentlich. Im Alltag merke ich immer wieder, dass ich Hilfe brauche. Dass ich alles andere bin als wie heilig. Heilig übrigens, Heiligkeit in dem, was Gott sich vorstellt, das heißt heil sein an Herz, Geist, Seele und Leib. Gott hat den ganzen Menschen im Visier. Das ist sein Programm mit Heiligung oder Heilsein, ja? Oder ja, Heiligkeit. Er möchte uns heil machen, gesund machen, ja? Und er möchte, dass das Ganze nicht nur jetzt in irgendeiner spirituellen Ebene geschieht. Er hat den ganzen Körper oder den ganzen Menschen mit Körper, Geist, Seele, Leib im Visier. Darum geht's. Und wenn ich feststelle in meinem Alltag, da und dort, da bin ich alles andere als wie heilig. Da fehlt's mir, da mangelt's mir. Wenn ich im Wort Gottes lese und von Jesus lese, wie er umgegangen ist mit Menschen, wie er reagiert hat, wie er gelebt hat. Und ich stelle dann diese Unterschiede fest, dann einfach Jesus bitten, schenk mir deine Heiligkeit. Diese Heiligkeit, die dich ausgezeichnet hat. Unser Weg zur Heiligkeit, das ist ein Prozess. Das ist nicht so, dass ich einmal bitte und dann bekomme ich das und dann habe ich das. Das ist ein Prozess. Immer wieder die Heiligkeit von Jesus Christus mehr und mehr für mich erbitten. Und zwar in den verschiedenen Bereichen meines Lebens. Immer dort, wo mir der Geist Gottes zeigt, du, da mangelt's dir. Einfach bitten. Was vielleicht ganz interessant ist und wichtig ist, dass ich mich der Wahrheit der Worte Jesu ausliefere. Denn Jesus hat einmal gesagt zu seinen Jüngern, ihr seid erst dann wirklich meine Jünger, wenn ihr an dem festhaltet, was ich euch gesagt habe. Das heißt, wenn uns diese Information fehlt, wenn wir uns nicht darum kümmern, wie Jesus gelebt hat, was er gesagt hat, dann werden wir natürlich auch in der Heiligung nicht vorankommen. Wenn wir an dem festhalten, was er gesagt hat, dann werdet ihr selbst die Wahrheit erfahren und diese Wahrheit wird euch frei machen. Da geschieht was in uns. Aber schauen wir uns den Vers nochmal an, das Festhalten. Im Griechischen ist das ein Wort, das heißt bleiben, wohnen, verweilen. Also nicht mal so kurz etwas abscannen und dann, ja gut, okay, ich habe das gesehen, ich habe das zur Kenntnis genommen. Nein, festhalten heißt darin bleiben. Und das ist etwas, das fällt uns sehr, sehr schwer. Ich glaube, wir westlichen Menschen, wir sind geprägt, vielleicht durch die abendlichen Nachrichtensendungen, ja, da bekommt man Dinge vorgesetzt, man nimmt sie zur Kenntnis und denkt, ja, jetzt habe ich sie begriffen oder ich habe sie erfasst. Dabei ist es nicht so. Festhalten hier heißt sich auf etwas einlassen mit Haut und Haaren. Ganz und klar sich dem zuwenden. Wenn ihr daran festhaltet, sagt Jesus, dann wird diese Wahrheit in euch bleiben und sie wird euch frei machen. Und darum geht es, in dieser Wahrheit bleiben. Das nächste, nimm das, was Jesus getan hat, für dich persönlich in Anspruch. Es ist, wie gesagt, ein Prozess. Gott hat alles schon getan. Jesus ist am Kreuz gestorben. Da können wir nichts dazufügen. Ja, aber wenn wir das nicht für uns persönlich in unserem Leben in Anspruch nehmen, dann wird es leider uns wenig nützen. Dann ist es zwar irgendwann in Jerusalem geschehen, aber bei uns, in unserem Leben, wird leider nichts geschehen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir das in Anspruch nehmen. Und interessant ist, dass die ganzen Briefe im Neuen Testament auch so aufgebaut sind. Zunächst wird eine Wahrheit oder mehrere Wahrheiten werden erklärt, vorgestellt. Und dann geht es im zweiten Teil des Briefes immer darum, wie kann das jetzt umgesetzt werden im Leben. Und darum geht es. Ganz praktisch werden lassen im Leben. Wie könnte das aussehen? Zum Beispiel, dass ich einfach merke, ich sehne mich danach, dass das, was Jesus in meinem Leben tun will, dass das stärker hervortritt. Ich sehne mich danach, das in Anspruch zu nehmen, was Gott mir schenken möchte. Und das ist so vieles. Gott hat die Absicht, mich durch Jesus Christus heil, gesund zu machen. Ich setze mich dem bewusst aus. Ich sage, Gott, ich sehne mich nach dem, dass du mich heil machst, dass du mich gesund machst. Und nicht nur dann, wenn ich krank bin, wenn ich ein körperliches Leiden habe, sondern dass ich mich wirklich dem aussetze und sage, Herr, du hast Gutes mit mir im Sinn. Du hast im Sinn, dass du mich heil machen möchtest. Bitte wirke du an mir. Und ihr merkt schon, das passt natürlich auch nicht zusammen, wenn ich dann meinen Körper zum Beispiel ständig, weiß ich, den Schlaf entziehe oder irgendwo Alkohol reinkipp oder hier zu viel esse, damit er zu viel zu tun hat. Ihr merkt, da passt irgendwas dann nicht mehr. Diese Sehnsucht, heil, gesund zu sein, nach Geist, Seele und Leib, die veranlasst mich, zu Gott zu kommen und zu bitten, Herr, wirke du das, was du möchtest, was super und was gut für mich ist, in meinem Leben. Ich möchte so viel wie möglich von dir empfangen, weil ich weiß, dass das, was du für mir gibst, was du für mich geplant hast, dass das gut ist. Der nächste Punkt, du hast die Wahl. Es gibt eine ganz erstaunliche Aussage am Ende des 14. Kapitels im Johannesevangelium. Jesus bereitet seine Jünger, seine Freunde darauf vor, dass er sie bald verlassen wird. Und sie glauben ihm nicht so wirklich. Vielleicht wollen sie auch nicht glauben. Und Jesus sagt, lasst eure Herzen nicht besorgt sein und habt keine Angst. Wie? Lasst eure Herzen nicht besorgt sein. Ja, haben wir da überhaupt eine Wahl? Wir lassen unsere Herzen besorgt sein? Ist es wirklich so? Das funktioniert doch eigentlich andersrum, oder? Da kommen doch Probleme in mein Leben und dann reagiert doch mein Herz einfach mit Sorge, oder? Oder seht ihr das anders? Also ich würde das eher so sehen. Was passiert, wenn irgendwelche schlimmen Dinge in meinem Leben kommen? Irgendjemand bricht in mein Haus ein oder ich verliere meine Arbeitsstelle. Denke ich dann in solchen Momenten, naja, da muss ich mich jetzt nicht fertig machen lassen, ich muss ja mein Herz nicht besorgt sein lassen, oder? Nee. Ganz und gar nicht, oder? Das besorgte Herz, das ist doch etwas Natürliches, ja? Das ist doch ganz klar. Und doch spricht Jesus hier zu seinen Jüngern und er spricht zu ihnen über seine bevorstehende Folter. Er spricht über seinen Tod, über seinen Abschied. Und ich würde mal sagen, wenn wir so eine 10-Punkte-Skala machen, persönliche Krisen, ja, das dürfte schon eine glatte 10 sein, oder? Wenn ich euch jetzt sagen würde, ja, also demnächst werde ich gefoltert und umgebracht, aber lasst eure Herzen nicht besorgt sein. Puh. Und doch ist dieser Gedanke ganz arg wichtig, weil wir da sehen, dass Gott die Sachen ein bisschen anders sieht als wie wir. Wir denken, das ist normal. Ist es nicht. Wir haben ein Mitspracherecht bei dem, was in unserem Herzen geschieht. Das ist etwas, was uns die Bibel zeigt. Und wir könnten, wir haben leider jetzt nicht die Zeit, sowieso viel zu schnell vorangeschritten, wir könnten mal ein Bibelstudium machen über das Thema Herz, was die Bibel über Herz sagt. Und dann werdet ihr sehen, das ist nicht so, dass das Herz einfach nur hier Spielball von allem ist. Wir haben ein Mitspracherecht, was in unserem Herzen geschieht. Und die Bibel, sie sagt, wir sollen unser Herz behüten. Wir sollen darauf achten, was in unserem Herzen vorgeht. Lasst heute, wenn ihr seine Stimme hört, verschließt eure Herzen nicht. Ja? Wir können unser Herzen zumachen, dicht machen und dann uns nur noch von unserem Herzen, von dem, was da abgeht, beeinflussen lassen. Aber genau das, sagt die Bibel, muss nicht geschehen. Wir denken, besorgtes Herz, das wäre die normale menschliche Reaktion. Offensichtlich ist es aber nicht so. Gott sieht es etwas anders. Und wisst ihr, hier sitzen wir sehr schnell einer Lüge auf. Nämlich der Lüge der Sünde. Ja, da kannst du halt nichts. Das ist einfach so. Du bist halt Opfer, ja. Dem bist du halt ausgeliefert. Gott denkt hier anders. Er denkt, dass wir Wahlmöglichkeiten haben. Diese große Lüge hinsichtlich der Sünde, dass sie unvermeidlich sei, besonders wenn es dann um gewohnheitsmäßige Sünden geht, wenn der Zorn uns überwältigt, wenn die Angst, die Lust, die Sorge, die Wut uns packen, wenn wir neidisch sind, wenn wir unehrlich sind, wenn unser Herz wir an Ersatzgötter verlieren, dann haben wir das Gefühl, wir könnten dem nichts entgegenstellen. Und wir glauben, wir können nichts dagegen machen. Wir sind der Sache einfach ausgeliefert. Und das stimmt nicht. Nicht unbedingt. Wir haben eine Wahlmöglichkeit. Warum? Weil Jesus am Kreuz gestorben ist und den Sieg errungen hat. Der Sieg gehört nicht mehr der Sünde. Und auch nicht den Sorgen und auch nicht den Ängsten. Er hat uns erlöst. Und Gott möchte uns verändern, wenn wir das zulassen. Und die Bibel zeigt uns an verschiedenen Stellen, wie wir unser Herz behüten können. Und entscheidend ist, was wir hineinlassen. Tatsächlich. Selbst wenn noch so ein großes, tragisches Unglück passiert, es ist entscheidend, was du hineinlässt. Warum kommt es dazu, dass manche Menschen genau dasselbe Unglück erfasst und die einen sind verzweifelt und resigniert und kommen nicht mehr raus und die anderen können es umwandeln in Stärke. Warum? Wir sollen unser Herz behüten. Das Modell von Heiligung, das Gott uns zeigt, das geht von innen nach außen. Das Herz ist dabei das wichtigste Instrument. Da möchte Jesus ansetzen. Unser Herz will er verändern. Und deshalb sagt er, du hast die Wahl. Achte darauf, was mit deinem Herzen geschieht, was dein Herz beeinflusst. Es geht nicht um Befolgen von Regeln und Vorschriften. Habe ich diesen Monat den 10. gegeben? Habe ich bei Rot an der Ampel angehalten? Habe ich den Kuli wieder zurückgelegt? Habe ich? Darum geht es nicht, sondern es geht bei Heiligung einzig und allein darum, unser Herz zu behüten. Und wie sieht das ganz praktisch aus? Zum Beispiel ein Arbeitskollege wird entlassen und irgendetwas triumphiert da in dir, weil du dir bewusst bist, dass du den Kerl sowieso nicht mochtest. Jesus, vergib mir. Ich will diesen Hass nicht verspüren. Gib mir gerade jetzt hier deine Heiligkeit, gerade diesem Mann gegenüber. Nach außen hin hätte niemand was wahrgenommen, Aber darum geht's, dein Herz behüten. Oder es ist spät am Abend, es war ein schrecklicher Tag, du kommst nach Hause und du hörst im Kühlschrank, da ruft es ganz laut, ein Teller voll Kuchen, der ruft deinen Namen. Aber dir sind die tieferen Bedürfnisse deines Herzens bewusst. Und du weißt, dieser Kuchen, das ist nicht das, was du jetzt brauchst, sondern es ist was ganz anderes. Jesus, hilf mir, vergib mir, wo ich immer wieder in Ersatzbefriedigungen danach gesucht habe, zufrieden zu sein. Vergib mir, wo ich oft bei ihnen Trost gesucht habe, wo ich mich von ihnen habe bestimmen lassen. Gib mir jetzt an diesem Punkt deine Heiligkeit. Und wenn andere Ersatzbefriedigungen nach dir rufen, das Fernsehen, das Internet oder viele andere Dinge, einfach das anwenden. Einfach zu Jesus kommen und sagen, Herr, deine Heiligkeit. Es ist ein wunderbarer Weg. Und wenn wir auf diesem Weg sind, wenn wir erkennen, dass wir dem Verlangen des Herzens nicht hilflos ausgeliefert sind, dass wir darauf Einfluss nehmen können und dass Gott uns wirklich helfen möchte. Und wenn wir das leben, dann werden wir erkennen, was es heißt, Freiheit zu bekommen. Jetzt würde aber der eine oder andere wahrscheinlich sagen, ja, aber das wird doch nicht vollständig klappen, oder? Natürlich nicht. Wie soll's denn auch? Aber es geht doch auch gar nicht um Perfektionismus. Es geht um Heiligung. Und Heiligung ist ein Prozess. Bei Heiligung geht es darum, dass ein Gott angefangen hat mit uns, wo doch alles im Grunde genommen, keiner von uns hätte doch dieses Wagnis gewagt, oder? So kaputt, wie wir waren. Und Gott hat angefangen. Und mit wie viel Geduld und Liebe und Barmherzigkeit begleitet er uns auf diesem Weg. Barmherzig zu uns selber und legen diesen Perfektionismus ab. Darum geht's nicht. Gott will uns verändern mit Geduld und Liebe. Und das Schritt für Schritt. In der Bibel heißt es, die Sünde hat ihre Macht über uns verloren. Warum? Weil jetzt das Gesetz der Gnade gilt. Gnade ist das Stichwort. Nicht, weil wir so tough oder so heilig wären. Gnade, weil Gott uns Gnade gibt. Wir werden versagen. Wir werden immer wieder versagen. Und dennoch ist Gott mit uns unterwegs und will uns auf diesem Weg der Heiligung führen. Und wisst ihr, Versagen gehört dazu. Das ist von Gott schon mit eingeplant. Und deswegen noch ein Punkt, bereue schnell. Je schneller du bereust, je schneller du erkennst, jetzt habe ich einen Fehler gemacht und dich nicht dabei aufhältst, sondern zurückkommst, je schneller du das machst, desto besser. Erstens, wenn du das nicht tust, dann setzt du deine Beziehung zu Gott wieder aufs Spiel. Gott hat Mühe, zu dir zu reden, weil die Kommunikation ist blockiert. Zweitens, gibst du dem Feind Raum. Du hast versagt, jetzt liegst du da im Dreck, Und wisst ihr, was der Feind macht? Das ist der vorher gesagt hat, wow, mach das, das ist ganz toll. Und jetzt steht er da und ist der Ankläger, Und je länger du ihm zuhörst und im Dreck liegen bleibst, da geschieht nichts Gutes. Mit dir nicht und auch sonst nicht. Bereue schnell. Komm zu Gott. Das Versagen ist mit eingeplant. Du willst doch nicht Tage, Wochen, Monate oder gar Jahre lang dich dem aussetzen, dass der Ankläger dich in Schach hält. Aber wisst ihr, das tun wir oft als Christen. Wir wollen eigentlich doch frei sein. Und je länger wir warten, bevor wir umkehren, es wird nicht besser. Die Sünde hat uns im Griff. Deshalb bereue schnell. Und es kann ganz einfach so aussehen, wende dich einfach Gott wieder zu. Vater, vergib mir, es tut mir leid. So wie wir es in der Bibel auch immer wieder finden, in verschiedenen Gleichnissen, die Jesus gesagt hat. Ich bitte dich um Vergebung. Für meinen Neid, diesen bissigen Kommentar vorhin, für meine unangemessenen Gefühle gegenüber meiner Kollegen, für meine Feigheit, bitte, Vater, vergib mir. Und der zweite Schritt, wende dich dann entschieden von diesem Verhalten ab. Wenn du jetzt schon sagen kannst, dass das Fehlverhalten, du wiederholen wirst, dann frage ich mich, ist das wirklich Reue? Ist das echt? Die Bibel zeigt uns auf, wir sollen uns von der Sünde distanzieren. Weil wenn wir das nicht tun, dann setzen wir unsere Seele Mächten des Bösen aus. Und dann dürfen sie mit uns machen, was sie wollen. Sie können mit uns Schlitten fahren. Die Sünde gibt dem Bösen Raum in deinem Leben. Sie öffnet Tür und Tor. Deshalb versündigt euch nicht. Gebt dem Versucher keine Chance, wenn ihr euch versündigt habt. Bereuen. So schnell wie möglich vor Gott treten. Lasst nicht zu, dass der Versucher es ausnützt, dass du gestolpert bist. Fasst möglichst schnell den Entschluss, die Sünde nicht wieder zu begehen. Und das kann vielleicht so aussehen, dass du sagst, Vater, ich möchte mich von dem, was ich getan habe, wirklich distanzieren. Ich will nicht mehr neidisch sein. Ich will nicht mehr diese schnellen, verletzenden Bemerkungen machen. Ich will diese unangemessenen Gedanken über meine Kollegen nicht haben. Ich will nicht so feige sein. Es tut mir leid, dass ich so reagiert habe. Es tut mir leid, dass ich dem einen Platz in meinem Herzen, in meiner Seele eingeräumt habe. Ich möchte nicht, dass der Feind durch diese Sünde einen Fuß in mein Leben setzt. Er hat kein Recht. Die Sünde hat keine Macht mehr. Ich lebe für dich. Wenn du dich nicht konsequent abwendest und nicht damit brichst, dann wirst du die Möglichkeit offen halten, das Fehlverhalten ständig zu wiederholen. Und du wirst der Sünde Macht einräumen über dir. Und dann ist es sehr, sehr schwierig für den Geist Gottes. Die Sünde wird diese Macht gnadenlos ausnützen. So wie bei Adam und Eva, sie wird es auch bei dir machen. Der dritte Punkt, lass dich reinigen, lass dich erneuern. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist Gott seiner Zusage treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben, die ist weg, auch wenn deine Gefühle noch ein bisschen was anderes sagen. Und er wird uns von allem Bösen reinigen. Das heißt, diese Plattform für das Böse wird es nicht geben. Er wird uns reinigen. Oder im Thessalonikerbrief, der Gott des Friedens heilige euch durch und durch. Er schütze euren Geist, eure Seele und euren Körper. Hier seht ihr Gottes Konzept von Heiligung, damit sie unversehrt sind, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Gott, der euch berufen hat, ist treu. Er wird halten, was er versprochen hat. Gott wird es tun. Es liegt an dir, ob du ihn da machen lässt. Vater, reinige mich durch das Blut von Jesus. Ich bedecke diese Sünde mit dem Blut Christi. Mach mich ganz rein. Erneuere mich. Bitte, Vater, befreie mich von dieser Schuld. Bitte schenk mir jetzt an diesem Punkt deine Heiligkeit. Der Prozess hört sich vielleicht für dich lang an, aber das ist eine ganz einfache, kurze Sache. Weißt du, du kannst jetzt während dieser Predigt genau das tun. Wenn dir Dinge bewusst sind, wo du Raum gibst der Sünde, wo du Raum gibst dem Widersacher, einfach vor Gott treten, ruhig in aller Stille die Sache vor Gott reinigen lassen. Dieser Prozess, wenn du ihn praktisch einübst, dann wird es herrlich befreiend für dich sein in deinem Leben. Und dann wirst du nicht stundenlang mit Selbstvorwürfen dasitzen oder gar resignieren, sondern du wirst begeistert sein von der Freiheit, die Jesus dir schenken möchte. Absolut begeistert. Ich möchte nochmal an das Wellenreiten erinnern. Heiligung ist möglich, wenn wir darum bitten, wenn wir nach ihr streben. Und selbst wenn wir versagen. Warum? Der Gerechte fällt 7-mal, er steht wieder auf. Versagen ist bei Gott einkalkuliert. Gott hat das Versagen bereits mit drin. Ich möchte noch mit uns beten. Jesus, du bist so ein wunderbarer Gott. Du bist etwas ganz Besonderes, Herr. So etwas gibt es in keiner Religion. Du bist unser Gott und zugleich bist du unser Freund. Du bist unser Heiland, du bist unser Retter, du bist einfach alles, Herr. Du hast eine ganz enge Beziehung zu uns und wir dürfen mit dir leben. Du hast uns deinen Geist gegeben, der uns so nah ist wie nichts anderes, Herr. Und wir dürfen jetzt zu dir kommen und dürfen jetzt vor dir bekennen, dort, wo wir uns von dir entfernt haben, wo wir aus eigener Kraft gelebt haben, wo wir dich nicht haben das machen lassen, was du wolltest, Herr. Herr, ich danke dir für die Jugendlichen, die jetzt bei Alban Fire so Feuer gesetzt worden sind von deinem Geist. Aber ich wünsche mir das für uns alle hier, dass du all das Zeug, Herr, was jetzt dir im Wege steht, wegnimmst. Dass du zulässt oder dass du schenkst, dass wir zulassen, dass du hineinwirken darfst, dass du uns reinmachen darfst, dass du uns befreien darfst, Herr. Dass du Dinge wegnehmen darfst, die vielleicht schon jahrelang oder monatelang oder tagelang uns beschweren, Herr. Und dass du unser Herzen frei machst und dass wir wieder wirklich durchatmen können, unsere Seele, und dass wir einfach das wieder hören, was du uns sagen möchtest, Herr. Und dass wir ganz neu von dir begeistert sind, in Feuer gesetzt werden. Und dass wir wieder tüchtig werden für das, was du mit uns vorhast, Herr. Jesus, ich danke dir für diesen Gottesdienst. Ich danke dir für dein Wirken durch deinen Geist in unserer Mitte. Und du siehst jetzt die Herzen, Herr. Wirke du in jedem einzelnen Herz hier. Amen.